Weh mir, ich Narr des Glücks, jammerte Gumpelino. Die Liebe will mir ihren Nektarkelch kredenzen. Und ich, ach, ich Hans Narr des Glücks, ich habe schon den Becher des Glaubensalzes geleert. Wer bringt mir den schrecklichen Trank wieder aus dem Magen? Hilfe! Hilfe!
Hier kann kein irdischer Lebensmensch mehr helfen, seufzte Hyazinth.
Ich bedauere Sie von ganzem Herzen, kondolierte ich ebenfalls. Statt eines Kelchs mit Nektar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, das ist bitter. Statt des Thrones der Liebe harrt ihre jetzt der Stuhl der Nacht.
O Jesus, schrie der Marchese noch immer. Ich fühle, wie es durch alle meine Adern rinnt. O wackerer Apotheker, dein Trank wirkt schnell. Aber ich lasse mich doch nicht dadurch abhalten. Ich will zu ihr eilen, zu ihren Füßen will ich niedersinken und da verbluten.
Von Blut ist gar nicht die Rede, begütigte Hyazinth. Sie haben ja keine Homeriden. Seien Sie nur nicht leidenschaftlich.
Nein, nein, ich will zu ihr hin, in ihren Armen. O Nacht, o Nacht!
Ich sage Ihnen, fuhr Hyazinth fort mit philosophischer Gelassenheit, Sie werden in Ihren Armen keine Ruhe haben. Sie werden 20-mal aufstehen müssen, seien Sie nur nicht leidenschaftlich. Je mehr Sie im Zimmer auf- und abspringen und je mehr Sie sich alterieren, desto schneller wirkt das Glaubenssalz. Ihr Gemüt spielt der Natur in die Hände. Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schicksal über Sie beschlossen hat. Dass es so gekommen ist, ist vielleicht gut. Und es ist vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glück entgegen und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglück mit einem Stock. Und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen adligen Rücken kommt, so fühlt's der Mensch, Herr Marchese.
Weh mir, ich Narr des Glücks, tobte noch immer Gumpelino.
Sein Diener aber sprach ruhig weiter.
Der Mensch erwartet oft einen Kelch mit Nektar, und er kriegt eine Prügelsuppe. Und ist auch Nektar süß, so sind doch Prügel desto bitterer. Und es ist noch ein wahres Glück, dass der Mensch, der den anderen prügelt, am Ende müde wird. Sonst könnte es der andere wahrhaftig nicht aushalten. Gefährlicher ist aber noch, wenn das Unglück mit Dolch und Gift auf dem Wege der Liebe dem Menschen auflauert, so dass er seines Lebens nicht sicher ist.
Vielleicht, Herr Marchese, ist es wirklich gut, dass es so gekommen ist. Denn vielleicht wären Sie in der Hitze der Liebe zu der Geliebten hingelaufen und auf dem Wege wäre ein kleiner Italiener mit einem Dolch, der 6 Brabanterellen lang ist, auf Sie losgerannt und hätte Sie, ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun, bloß in die Wade gestochen. Denn hier kann man nicht wie in Hamburg gleich die Wache rufen und in den Apenninen gibt's keine Nachtwächter. Oder vielleicht gar, fuhr der unerbittliche Tröster fort, ohne durch die Verzweiflung des Marchese sich im Mindesten stören zu lassen. Vielleicht gar, wenn Sie bei Lady Maxfield ganz wohl und warm säßen, käme plötzlich der Schwager von der Reise zurück und setzte Ihnen die geladene Pistole auf die Brust und ließe Sie einen Wechsel unterschreiben von 100.000 Mark. Ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun, aber ich setze den Fall, Sie wären ein schöner Mensch und Lady Maxfield wäre in Verzweiflung, dass sie den schönen Menschen verlieren soll und eifersüchtig wie die Weiber sind, wollte sie nicht, dass eine andere sich nachher an ihnen beglücke. Was tut sie? Sie nimmt eine Zitrone oder eine Orange und schüttet ein klein weiß Pülverchen hinein und sagt, kühle dich, Geliebter, du hast dich heiß gelaufen und den anderen Morgen sind sie wirklich ein kühler Mensch. Da war ein Mann, der hieß Pieper, und der hatte eine Leidenschaftsliebe mit einer Mädchenperson, die das Posaunenengelhandchen hieß. Und die wohnte auf der Kaffeemacherei, und der Mann wohnte in der Fohlentwiete.
»Ich wollte, Hirsch«, schrie wütend der Marchese, dessen Unruhe den höchsten Grad erreicht hatte, »ich wollte dein Pieper von der Fohlentwiete und sein Posaunenengel von der Kaffeemacherei und du und die Gudel. Ihr hättet mein Glaubenssalz im Leibe.«
»Was wollen Sie von mir, Herr Gumpel?« versetzte Hyazinth nicht ohne Anflug von Hitze. »Was kann ich dafür, dass Lady Maxfield just heute Nacht abreisen will und Sie just heute invitiert? Konnte ich das vorauswissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Vorsehung angestellt? Ich habe bloß versprochen, dass das Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst selig werde. Und wenn Sie so disparat und leidenschaftlich mit solcher Raserei hin und her laufen, so wird es noch schneller wirken.«
So will ich mich ruhig hinsetzen, ächzte Gumpelino, stampfte den Boden, warf sich ingrimmig aufs Sofa und erdrückte gewaltsam seine Wut. Und Herr und Diener sahen sich lange schweigend an, bis jeder endlich nach einem tiefen Seufzer und fast kleinlaut ihn anredete. »Aber Hirsch, was soll die Frau von mir denken, wenn ich nicht komme? Sie wartet jetzt auf mich, sie harrt sogar, sie zittert, sie glüht vor Liebe.«
»Sie hat einen schönen Fuß«, sprach Hyazinth in sich hinein und schüttelte wehmütig sein Köpflein. In seiner Brust aber schien es sich gewaltig zu bewegen. Unter seinem roten Rocke arbeitete sichtbar ein kühner Gedanke. »Herr Gumpel«, sprach es endlich aus ihm hervor, »schicken Sie mich.«
Als Candide nach Eldorado kam, sah er auf der Straße mehrere Buben, die mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Luxus machte ihn glauben, es seien das Kinder des Königs. Und er war nicht wenig verwundert, als er vernahm, dass in Eldorado die Goldklumpen ebenso wertlos sind wie bei uns die Kieselsteine und dass die Schulknaben damit spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Ähnliches begegnet, als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las und über den Gedankenreichtum, welchen er darin fand, sehr erstaunte. Bald aber merkte er, dass Gedanken in Deutschland so häufig sind wie Goldklumpen in Eldorado und dass jene Schriftsteller, die er für Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren.
Diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn, wenn ich im Begriff stehe, die schönsten Reflexionen über Kunst und Leben niederzuschreiben.
Und dann lache ich und behalte lieber meine Gedanken in der Feder oder kritzle statt dieser irgendein Bild oder Figürchen auf das Papier und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, dem geistigen Eldorado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken. Auf der Tapete, die ich dir jetzt zeige, lieber Leser, siehst du wieder die wohlbekannten Gesichter Gumpelinos und seines Hirsch Hyazinthos. Und wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen dargestellt ist, so hoffe ich doch, du wirst scharfsinnig genug sein, einen Negationscharakter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Letztere könnten mir einen Injurienprozess zu Wege bringen oder gar noch bedenklichere Dinge. Denn der Marchese ist mächtig durch Geld und Verbindungen. Dabei ist er der natürliche Alliierte meiner Feinde. Er unterstützt sie mit Subsidien, er ist Aristokrat, Ultrapapist. Nur etwas fehlte ihm noch. Je nun, auch das wird er sich schon anlehren lassen. Er hat das Lehrbuch dazu in den Händen, wie du auf der Tapete sehen wirst. Es ist wieder Abend. Auf dem Tische stehen zwei Armleuchter mit brennenden Wachskerzen. Ihr Schimmer spielt über die goldenen Rahmen der Heiligenbilder, die an der Wand hängend durch das flackernde Licht und die beweglichen Schatten zu leben scheinen. Draußen, vor dem Fenster, stehen im silbernen Mondschein unheimlich bewegungslos die düstern Zypressen. Und in der Ferne ertönt ein trübes Marienliedchen in abgebrochenen Lauten und wie von einer kranken Kinderstimme. Es herrscht eine eigene Schwüle im Zimmer. Der Marchese Cristoforo di Gumpelino sitzt oder vielmehr liegt wieder, nachlässig vornehm auf den Kissen des Sofas. Der edle, schwitzende Leib ist wieder mit dem dünnen, blauseidenen Domino bekleidet. In den Händen hält er ein Buch, das in rotes Safianpapier mit Goldschnitt gebunden ist, und deklamiert daraus, laut und schmachtend. Sein Auge hat dabei einen gewissen klebrigten Lüstre, wie er verliebten Katern eigen zu sein pflegt. Und seine Wangen, sogar die beiden Seitenflügel der Nase, sind etwas leidensblass. Jedoch, lieber Leser, diese Blässe ließe sich wohl philosophisch-anthropologisch erklären, wenn man bedenkt, dass der Marchese den Abend vorher ein ganzes Glas Glaubersalz verschluckt hat. Hirsch Hyazinthos aber kauert am Boden des Zimmers und mit einem großen Stück weißer Kreide zeichnet er auf das braune Estrich in großem Maßstabe ungefähr folgende Charaktere. Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich, Bogen, Bogen, Strich, Bogen, 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 Bogen. Dieses Geschäft scheint dem kleinen Manne ziemlich sauer zu werden. Keuchend bei dem jedesmaligen Bücken murmelt er verdrießlich: Spondeus, Trocheus, Jambus, Antispaß, Anapest und die Pest! Dazu hat er um der bequemeren Bewegung willen den roten Oberrock abgelegt und zum Vorschein kommen zwei kurze, demütige Beinchen in engen Scharlachhosen und zwei etwas längere, abgemagerte Arme in weißen, schlotternden Hemdärmeln. »Was sind das für sonderbare Figuren?« frug ich ihn, als ich diesem Treiben eine Weile zugesehen.
»Das sind Füße in Lebensgröße«, ächzte er zur Antwort. »Und ich, geplagter Mann, muss diese Füße im Kopf behalten. Und meine Hände tun mir schon weh von all den Füßen, die ich jetzt aufschreiben muss. Es sind die wahren, echten Füße von der Poesie. Wenn ich es nicht meiner Bildung wegen täte, so ließ ich die Poesie laufen mit all ihren Füßen.« Ich habe jetzt bei dem Herrn Marchese Privatunterricht in der Poesiekunst. Der Herr Marchese liest mir die Gedichte vor und expliziert mir, aus wie viel Füßen sie bestehen. Und ich muss sie notieren und dann nachrechnen, ob das Gedicht richtig ist.
»Sie treffen uns«, sprach der Marchese didaktisch-pathetischen Tones, »wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie gehören zu den Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben und nicht einsehen, dass die Füße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein gebildetes Gemüt wird aber nur durch die gebildete Form angesprochen. Diese können wir nur von den Griechen lernen und von neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch denken, griechisch fühlen und in solcher Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.« Versteht sich an den Mann, nicht an die Frau, wie ein unklassischer romantischer Dichter zu tun pflegt, bemerkte meine Wenigkeit.
»Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch«, flüsterte mir Hyazinth von der Seite zu, presste die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Äuglein und schüttelte das wunderstaunende Häuptlein. »Ich sage Ihnen«, setzte er etwas lauter hinzu, »wie ein Buch spricht er zuweilen. Er ist dann sozusagen kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen. Und ich werde dann wie dumm, je mehr ich ihn anhöre.«
»Und was haben Sie denn jetzt in den Händen?« frug ich den Marchese. »Brillanten«, antwortete er und überreichte mir das Buch. Bei dem Wort »Brillanten« sprang Hyazinth in die Höhe, doch als er nur ein Buch sah, lächelte er mitleidigen Blicks. Dieses brillante Buch aber hatte auf dem Vorderblatte folgenden Titel: »Gedichte von August Grafen von Platen«, Stuttgart und Tübingen, Verlag der J.G. Kottaschen Buchhandlung, 1828. Auf dem Hinterblatte stand zierlich geschrieben: Geschenk warmer brüderlicher Freundschaft. Und dabei roch das Buch nach jenem seltsamen Parfum, der mit Eau de Cologne nicht die mindeste Verwandtschaft hat. Und vielleicht auch dem Umstande beizumessen war, dass der Marchese die ganze Nacht darin gelesen hatte.
»Ich habe die ganze Nacht kein Auge zutun können«, klagte er mir. »Ich war so sehr bewegt. Ich musste 11-mal aus dem Bette steigen. Und zum Glück hatte ich dabei diese vortreffliche Lektüre, woraus ich nicht bloß Belehrung für die Poesie, sondern auch Trost für das Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich das Buch geehrt. Es fehlt kein einziges Blatt. Und doch, wenn ich so saß, wie ich saß, kam ich manchmal in Versuchung.«
»Das wird mehreren passiert sein, Herr Marchese.«
»Ich schwöre Ihnen, bei unserer lieben Frau von Loretto, und so wahr ich ein ehrlicher Mann bin«, fuhr jener fort, »diese Gedichte haben nicht ihresgleichen. Ich war, wie Sie wissen, gestern Abend in Verzweiflung, sozusagen au désespoir, als das Fatum mir nicht vergönnte, meine Julia zu besitzen. Da las ich diese Gedichte. Jedes Mal ein Gedicht, wenn ich aufstehen musste. Und eine solche Gleichgültigkeit gegen die Weiber war die Folge, dass mir mein eigener Liebesschmerz zuwider wurde. Das ist eben das Schöne an diesem Dichter, dass er nur für Männer glüht, in warmer Freundschaft. Er gibt uns den Vorzug vor dem weiblichen Geschlechte, und schon für diese Ehre sollten wir ihm dankbar sein. Er ist darin größer als alle anderen Dichter. Er schmeichelt nicht dem gewöhnlichen Geschmack des großen Haufens. Er heilt uns von unserer Passion für die Weiber, die uns so viel Unglück zuzieht. O Weiber, Weiber, wer uns von euren Fesseln befreit, der ist ein Wohltäter der Menschheit.
Es ist ewig schade, dass Shakespeare sein eminentes theatralisches Talent nicht dazu benutzt hat.
Wer ist denn der Graf Platen, den wir als Dichter und warmen Freund kennenlernten? Ach, lieber Leser, diese Frage las ich schon lange auf deinem Gesichte und nur zaudernd gehe ich an die Beantwortung. Das ist ja eben das Missgeschick deutscher Schriftsteller, dass sie jeden guten oder bösen Narren, den sie aufs Tapet bringen, erst durch trockene Charakterschilderung und Personalbeschreibung bekannt machen müssen, damit man erstens wisse, dass er existiert und zweitens den Ort kenne, wo die Geißel ihn trifft, ob unten oder oben, vorn oder hinten. Anders war es bei den Alten. Anders ist es noch jetzt bei neueren Völkern, zum Beispiel den Engländern und Franzosen, die ein Volksleben und daher Public Characters haben. Wir Deutschen aber, wir haben zwar ein ganzes närrisches Volk, aber wenig ausgezeichnete Narren, die bekannt genug wären, um sie als allgemeinverständliche Charaktere in Prosa oder Versen gebrauchen zu können. Die wenigen Männer dieser Art, die wir besitzen, haben wirklich recht, wenn sie sich wichtig machen. Sie sind von unschätzbarem Werte und zu den höchsten Ansprüchen berechtigt. Niemand in Deutschland ist gegen poetische Erzeugnisse billiger als ich. Und ich gönne einem armen Menschen wie Platen sein Stückchen Ruhm, das er im Schweiße seines Angesichts so sauer erwirbt, gewiss herzlich gern. Keiner ist mehr geneigt als ich, seine Bestrebungen zu rühmen, seinen Fleiß und seine Belesenheit in der Poesie zu loben und seine silbenmäßigen Verdienste anzuerkennen. Meine eigenen Versuche befähigen mich, mehr als jeden anderen die metrischen Verdienste des Grafen zu würdigen. Die bittere Mühe, die unsägliche Beharrlichkeit, das winternächtliche Zähneklappern, die ingrimmigen Anstrengungen, womit er seine Verse ausarbeitet, entdeckt unser einer weit eher als der gewöhnliche Leser, der die Glätte, Zierlichkeit und Politur jener Verse des Grafen für etwas Leichtes hält und sich an der glatten Wortspielerei gedankenlos ergötzt, wie man sich bei Kunstspringern, die auf dem Seile balancieren, über Eier tanzen und sich auf den Kopf stellen, ebenfalls einige Stunden amüsiert, ohne zu bedenken, dass jene armen Wesen nur durch jahrelangen Zwang und grausames Hungerleiden solche Gelenkigkeitskünste, solche Metrik des Leibes erlernt haben. Ich, der ich mich in der Dichtkunst nicht so sehr geplagt und sie immer in Verbindung mit gutem Essen ausgeübt habe, ich will den Grafen Platen, dem es saurer und nüchterner dabei ergangen, umso mehr preisen. Von einem Dichter verlangt man zwei Dinge. In seinen lyrischen Gedichten müssen Naturlaute, in seinen epischen oder dramatischen Gedichten müssen Gestalten sein. Kann er sich in dieser Hinsicht nicht legitimieren, so wird ihm der Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn seine übrigen Familienpapiere und Adelsdiplome in der größten Ordnung sind. Dass Letzteres bei dem Grafen Platen der Fall sein mag, daran zweifle ich nicht. Und ich bin überzeugt, er würde mitleidig heiter lächeln, wenn man seinen Grafentitel verdächtig machen wollte. Aber wagt es nur, über seinen Dichtertitel mit einer einzigen Xenie den geringsten Zweifel zu verraten. Gleich wird er sich ingrimmig niedersetzen und fünfaktige Satiren gegen euch drucken. Denn die Menschen halten umso eifriger auf einen Titel, je zweideutiger und ungewisser der Titulus ist, der sie dazu berechtigt. Vielleicht aber würde der Graf Platen ein Dichter sein, wenn er in einer anderen Zeit lebte. Und wenn er außerdem auch ein anderer wäre, als er jetzt ist. Der Mangel an Naturlauten in den Gedichten des Grafen rührt vielleicht daher, dass er in einer Zeit lebt, wo er seine wahren Gefühle nicht nennen darf, wo dieselbe Sitte, die seiner Liebe immer feindlich entgegensteht, ihm sogar verbietet, seine Klage darüber unverhüllt auszusprechen, wo er jede Empfindung ängstlich verkappen muss, um so wenig das Ohr des Publikums als das eines spröden Schönen durch eine einzige Silbe zu erschrecken. Diese Angst lässt bei ihm keine eigenen Naturlaute aufkommen. Sie verdammt ihn, die Gefühle anderer Dichter gleichsam als untadelhaften, vorgefundenen Stoff metrisch zu bearbeiten und nötigenfalls zur Vermummung seiner eigenen Gefühle zu gebrauchen. Unrecht geschieht ihm vielleicht,
wenn man solche unglückliche Lage verkennend behauptet hat, dass Graf Platen auch in der Poesie sich als Graf zeigen und auf Adel halten wolle und uns daher nur Gefühle von bekannter Familie, Gefühle, die schon ihre 64 Ahnen haben, vorführe. Lebte er in der Zeit des römischen Pythagoras, so würde er vielleicht seine eigenen Gefühle freier hervortreten lassen. Und er würde vielleicht für einen Dichter gelten. Es würden dann wenigstens die Naturlaute in seinen lyrischen Gedichten nicht vermisst werden. Doch der Mangel an Gestalten in seinen Dramen würde noch immer bleiben, solange sich nicht auch seine sinnliche Natur veränderte und er gleichsam ein anderer würde. Die Gestalten, die ich meine, sind nämlich jene selbstständigen Geschöpfe, die aus dem schaffenden Dichtergeiste wie Pallas Athene aus dem Haupte Kronions vollendet und gerüstet hervortreten. Lebendige Traumwesen, deren mystische Geburt, mehr als man glaubt, in wundersam bedingender Beziehung steht mit der sinnlichen Natur des Dichters, sodass solches geistige Gebären demjenigen versagt ist, der selbst nur als ein unfruchtbares Geschöpf sich gaselig hingibt in windiger Weichheit. Indessen, das sind Privatmeinungen eines Dichters. Und ihr Gewicht hängt davon ab, wie weit man an die Kompetenz desselben glauben will. Ich kann nicht umhin zu erwähnen, dass der Graf Platen gar oft dem Publikum versichert, dass er erst späterhin das Bedeutendste dichten werde, wovon man jetzt noch keine Ahnung habe. Ja, dass er Iliaden und Odysseen, Klassizitätstragödien und sonstige Unsterblichkeitskolossalgedichte erst dann schreiben werde, wenn er sich nach so und so viel Lüstren gehörig vorbereitet habe. Du hast, lieber Leser, diese Ergießungen des Selbstbewusstseins in mühsam gefeilten Versen vielleicht selbst gelesen. Und das Versprechen solcher schönen Zukunft war dir vielleicht umso erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschlands außer dem ganz alten Goethe wie einen Schwarm schlechter Sudler geschildert, die ihm nur im Wege stehen auf der Bahn des Ruhmes und die so unverschämt seien, jene Lorbeeren und Belohnungen zu pflücken, die nur ihm gebührten. Wenn dieses letzte Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an dem Gegenstande. Auch schrieb ich es mehr zum Nutzen als zur Lust. Und wenn es mir gelungen ist, einen neuen Narren auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Vaterland dankschuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, worauf geistreichere Schriftsteller säen und ernten werden. Das bescheidene Bewusstsein dieses Verdienstes ist mein schönster Lohn. Für etwaige Könige, die mir dafür noch extra eine Tabatiere schicken wollen, bemerke ich, dass die Buchhandlung Hoffmann und Campe in Hamburg Ordre hat, dergleichen für mich in Empfang zu nehmen.